Pestizidproduktionsfirma von Syngenta in Pakistan hat eben übelst Arbeitsrechte verletzt. Und auch eben der Präsident der Gewerkschaft wurde eben auch entlassen. So. Also da kamen verschiedene Leute auch aus Paraguay etc. oder aus Brasilien, kam dann auch, ja genau, später. Genau, da haben wir wie versucht, einerseits eine Gegenöffentlichkeit zu machen, so wie beim Davos gibt es ja das andere Davos, so, um zu sagen, hey, wenn ihr dort eine Plattform habt, nehmen wir uns hier eine Plattform. Wir haben das an der Uni Basel gemacht und da gab es dann auch wieder Intervention bei der Unileitung, wieso, dass wir diese Plattform bekommen, aber genau, so, das hat dann einiges ausgelöst, weil wir haben gemerkt, ah, in Basel ist gar noch niemand so richtig so aktiv, so gegen Konzerne, und war, die Leute waren sich gar nicht gewohnt, dass wir uns eben diesen Raum nehmen. Und so haben wir konkret einerseits vernetzt und andererseits eben auch versucht zu informieren in der Gesellschaft und auch uns zu informieren. Und genau, so, das war wie das sind die Idee. Und eine weitere Aktion war dann auch, dass wir an die Generalversammlung von Syngenta gegangen sind, auch mit Gary Huse, der Politiker von Hawaii, der hat dort gesprochen und das Video, das sie dann aufgenommen haben von diesem Auftritt an der Generalversammlung. Man sagt immer, das ist eine beschränkte Wirkung, wenn man da an der Generalversammlung auftritt. So. Aber das Video, das wir gemacht haben von seinem Auftritt, das haben sie dann wieder um in Hawaii genutzt für ihre Bewegung. Das hat dann wieder einen mega Impuls gegeben. Das war dort dann nachher mega der Ansporn, ah, ja, wir sind in der Höhle des Löwens sozusagen. Und, können unsere Kritik direkt beim Mutterkonzern anbringen. So, das war dann wie eine riesige Euphorie auch für die Bewegung, die dann schlussendlich auch Erfolg hatte, mit ein bisschen auch mit unserer Unterstützung, aber das ist natürlich bescheiden. Die haben dann einen kleinen Erfolg gehabt, dass sie dann ein Gesetz entwickelt haben, wo irgendwie die Testfelder Minimum 200 Meter Abstand haben müssen zu Schulen. So. Das ist eigentlich schon fast zynisch, aber die waren wirklich viel näher an den Schulen dran und die Pestizide, je nach Windverhältnissen, wird das natürlich bis zu den Schulen getragen. Die haben dann immerhin geschafft, dass es dann so Pufferzonen gibt dazwischen. Genau, das ist wie so ein Aspekt, so, wo sie dann immerhin Erfolg hatten. Aber das sind so kleine Schritte. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr in Bewegungen aktiv seid, momentan ist es halt schwierig, die großen Sprünge zu schaffen. Also muss man eigentlich wie die kleinen Erfolge auch feiern. Und, genau. Und auch die pakistanische Gewerkschaft war, glaube ich, die hatte dann wie einen Erfolg, weil die hatten dann irgendwann mal den Kontakt gekappt mit uns. Also wir haben uns bei ihnen gemeldet, aber die waren dann gar nicht mehr ansprechbar. Und wir gehen jetzt davon aus, dass sie innerhalb in Pakistan halt eine Abmachung getroffen haben mit Syngenta, dass die Situation sich verbessert unter der Voraussetzung, dass sie aber nicht mehr mit uns Kontakt haben dürfen. So haben wir das auch so ein bisschen durch Kontakt auch mitbekommen, dass da sich die Arbeitssituation sicherlich auch verbessert hat. So, genau. Und dann als dritte Aktion gab es dann den March Against Syngenta, der es dann auch schon in Bern und vielleicht sogar auch in Zürich schon gab. Da haben wir also international gab es den March Against Monsanto und den haben wir dann erweitert mit March Against Monsanto und Syngenta. Und das ist wie ein Bild davon, das war glaube ich das zweite Jahr 2016. Und das war spannend, weil also die Kerngruppe war, ich glaube vor allem Greenpeace-Aktivistin in Basel und Longomai von der Landwirtschaftskooperative. Genau, und wir, so, wir waren irgendwie eine kleine Gruppe und dann haben wir gedacht, ja okay, es gibt eine Demonstration von 100 Personen und so. Und dann standen wir dort am Barfüßerplatz und dann waren es dann, bei der ersten Demo waren es glaube ich 1000, es war dann bis 2.000, 3.000 angewachsen. Dann haben wir erst eben auch gecheckt, was ich vorher gezeigt habe, es hat mega viele Leute, die eben vom Thema Syngenta, den wir irgendwo durch betroffen sind, das sei es also Aktivistinnen zum Thema Veganismus oder Leute, die auf ihrem Balkon Tomaten pflanzen oder Biobäuerinnen etc. Also es gibt da mega viele Leute, die sich eben auch angesprochen gefühlt haben. Und das war dann der March Against Monsanto und später bei uns in Genta. Das war dann wie eine Koalition am Schluss, wo dann in die 40 bis 50 Organisationen und Parteien unterstützt haben. Ja, das ist so, wir haben dann dazu auch ein Schwarzbuch veröffentlicht, das könnt ihr euch schon anschauen. Es ist halt nicht mega aktuell, weil es dann die ganze Entwicklung, dass Syngenta jetzt chinesisch ist, nicht enthält. Aber genau, das ist der Gewerkschaftspräsident von Pakistan. Genau. Da haben wir auch dieses Buch veröffentlicht und das Buch ist natürlich kein Selbstzweck, soll auch wie immer ein Teil einer Kampagne sein. Da haben wir auch Leute der Landlosenbewegung MST aus Brasilien eingeladen und die haben wie eben auch so ein Testfeld besetzt mal vor langer Zeit und da wurde von Sicherheitspersonal, das Syngenta dort installiert hat, um das Anliegen zu schützen dort, wurde ein Aktivist erschossen. Das ist jetzt immer noch, das war glaube ich 2009 oder so, und das ist immer noch vor Gericht, also das sind jetzt vor letzter Instanz und da sind wir immer noch in Kontakt. Genau, dass die Familie des ermordeten Kero, dass die zu ihrem Recht kommen. Genau. Das ist so, genau, das ist so wie das Fallbeispiel, genau, dass ich euch näher bringen wollte. Wir haben dann die Erfahrung halt auch hier einfließen lassen. So. Also eben gesagt, wie schon gesagt, mit anderen Organisationen und Gruppierungen zusammen. Also da steht zum Beispiel, wie plant man so einen Auftritt vor der Generalversammlung, in einer Generalversammlung eines Konzerns? Wie geht das? Wie organisiert man? Wie kommt man dorthin? Sollte man mit Konzernen sprechen, wenn sie einladen, weil die haben natürlich auch ihre Strategie geändert, als wir dieses Buch veröffentlicht haben, das war 2010, irgendwo dort, 2012, zu Glencore. Glencore war damals sehr wahrscheinlich auch noch nicht mega das Thema, haben wir den Titel gewählt, Drecksgeschäfte. Dann haben sie halt schon gedroht mit einer Anzeige. Dann haben wir den Titel schlussendlich geändert, weil wir gedacht haben, hey, weil sie haben schon gedroht, dass sie dann die Veröffentlichung stoppen. Und dann ging es vielleicht ein bis zwei Jahre, bis wir das Buch überhaupt veröffentlichen können, auch wenn wir im Recht wären. So, weil die halt einiges mehr an Anwaltspower haben als wir. So haben wir es geändert zu Milliarden mit Rohstoffen. Und mittlerweile, also damals war es noch, es gibt natürlich noch diese Repression, so auch global gesehen. Und mittlerweile laden sie auch häufig ein und sagen, hey, wir sind dialogbereit, wir wollen ja das Gleiche wie wir. Und ich war auch an einer Nestle-Generalversammlung mal und habe dort eine Rede von Betroffenen vorgelesen. Und dort kommt man sich vor, als wären sie auch so eine Entwicklungsorganisation, die eben nicht so fest an Profit interessiert sind, sondern genau den Menschen zu helfen und dass das das primäre Ziel ist. Ja, das wäre so ein Fallbeispiel. Ich habe jetzt auch nicht versucht, da die einzelnen Kapitel einzeln zusammenzufassen. Das wäre vielleicht ein bisschen trocken gewesen. Ich hoffe, so war es einigermaßen erträglich. Dann würden wir zu der Fragerunde und Diskussion kommen. Ich gebe das noch rum, wenn jemand interessiert wäre, auf den Newsletter zu kommen von uns. So, weil wir haben nicht wirklich das Budget, um irgendwie große Social-Media-Kampagnen zu machen, das ihr sonst von uns erfahrt, sondern einfach wir profitieren von solchen Anlässen, dass wir uns unsere Information streuen können. Ja, gibt es konkrete Sachfragen oder Diskussionsbedürfnisse? Wir sind auch ziemlich schnell durchgegangen und auch haben gewisse Sachen nur angeschnitten. Wir sind auch, ehrlich gesagt, auch nicht Profis. Ich fühle mich immer noch dumm bei vielen Themen und vergesse auch sehr viel, auch, was ich aufgeschrieben habe. Aber es ist auch spannend, das gemeinsam zu diskutieren und genau Antworten zu finden, wenn es gerade Fragen gibt.
Ja. Mich würde jetzt die Antwort unternehmen auf die Frage, ob man mit Konzernen sprechen soll, also was ihr da für Erfahrungen gemacht habt, wenn diese Sustainability-Abteilung, die dann mit relativ sympathischen Menschen ausgestattet ist, auf euch zukommt und zum Kaffee und Austausch lädt. Wie seid ihr mit dem bisher umgegangen und was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Ja, wir haben eben eine prägende Erfahrung gemacht bei Multiwatch. Das war so, Multiwatch gründete sich 2005. Da hatten wir mit den Gewerkschafterinnen aus Kolumbien zu Nestle gearbeitet und die haben halt massive Drohungen auch durch Paramilitär gehabt und auch viele Gewerkschafterinnen auch ermordet. Und Nestle hat das nicht selber gemacht, aber es lag irgendwie auf der Hand, dass da irgendwie das geduldet wurde und auch, dass da eben auch durch Nestle wie eine Stimmung generiert wurde, dass die Leute eben zur Jagd freigegeben wurden. So. Und da haben wir ein Nestle-Tribunal gemacht und haben halt auch Leute eingeladen und haben dann wie ein Gericht, also war ich noch nicht dabei, ich rede jetzt von wir, und da gab es halt die Aktion von Nestle, die sie uns eingeladen haben und auch unsere Partnerorganisation. Und wir haben da wie abgeblockt und gesagt, das wollen wir nicht. Und dann war Allianz Süd war damals, glaube ich, so der Dachverband der Hilfswerke war dann gesprächsbereit. Und die haben dann schlussendlich die ganze Kampagne eigentlich so es wurde abgeflacht und es wurde dann in verschiedenen Sitzungen wurde dann irgendwie scheinheilig ein bisschen so Lösungen präsentiert und Nestle konnte dann auch sagen, hey, wir sind im Gespräch mit den Organisationen und wir finden eine Lösung. Genau, und unsere Position ist, aber das ist vielleicht auch streitbar so, genau, es sind auch nicht alle Partnerorganisationen einverstanden, damit unsere Position ist, wir als Multiwatch gehen nicht direkt in den Dialog mit den Konzernen. Wenn sie uns einladen, gehen wir nicht hin. Unser Ziel ist, wenn es eben betroffene Menschen gibt im Süden, die einen konkreten Arbeitskampf haben, dann müssen sie eingeladen werden. Dann ist es kein Gespräch, sondern eine Verhandlung, die sie führen mit dem Mutterkonzern sozusagen, um ihre Bedingungen zu verbessern. Also wir sind nicht sozusagen das Feigenblatt so, des Konzerns, dass wir irgendwie dann hinhalten, als wären wir ein Zertifikat. Ja, das ist jetzt die Organisation, mit der sind wir im Gespräch und das zeigt gegen außen, ja, die sprechen mit ihnen und das ist alles sehr wahrscheinlich in Ordnung. Genau, das ist so unsere Haltung. Es gibt eben viele andere. Also, was wir zum Beispiel machen, was du auch gesagt hast, dass wir Briefe schreiben oder an Generalversammlungen auftreten, aber da stellen wir konkret Fragen, halt, die wir abgesprochen haben mit den betroffenen Menschen in einem konkreten Kampf. So, genau. Sonst haben wir eigentlich grundsätzlich kein Interesse, mit den Konzernen zu sprechen. So.
Aber ihr ladet die Betroffenen ein, weil der Konzern macht das ja nicht.
Genau, von sich selber aus. Genau. Das war auch häufig der Effekt, oder? Dass die Betroffenen vor Ort haben Mühe gehört zu kriegen, auch von der Tochtergesellschaft im Süden. Aber sobald dass die dann merken, die haben wie einen direkten Draht zum Hauptsitzland und sind sogar dort schon sprechen gegangen, obwohl sie eben im betroffenen Land keinen Dialog bereit sind, hat man wiederum Steine ins Rollen gebracht, wieder, dass sie dann wieder im Land, wo der Konflikt ist, dann wiederum gesprächsbereiter waren. So. Ja. Ja, das ist so wie, spannend, weil die Generalversammlungen können zum Beispiel auch sehr deprimierend sein, weil zum Beispiel, wenn man an eine Novartis-Generalversammlung geht, das ist dann Tausende von Leuten, das sind dann auch sehr häufig ehemalige Arbeitende von Novartis, Pensionierte, die dann zu einer Generalversammlung durch die Woche tagsüber gehen können. Das sind dann Kleinaktionärinnen. Und das sind dann gibt es dann Vertreter von den Großaktionären, die dann 80% der Stimmen halt in sich vereinen. Die große scharfen Leuten, die dort sind, haben eigentlich nichts zu melden, grundsätzlich bei Abstimmung, sind dann aber immer sehr positiv mit Leuten, die dort Kritik ausüben, bei Novartis jedenfalls. Es gibt aber auch andere Konzerne, wo dann eher eisige Stimmung ist, wenn du dort bist. So. Aber eigentlich werden die Kritiken dort gut entgegengenommen, aber was dann schlussendlich in den Medien kommt, ist dann sehr unberechenbar. So, und was sich dann bewegt, ist dann auch unklar, weil die sprechen dann ihr Konzernkauderwelsch so. Die sagen ja, die gehen teilweise gar nicht richtig auf die Fragen ein und sagen so etwas Vorbereitetes. So. Und, aber genau der Auftritt hilft dann. Wir haben dann bei Novartis, waren es betroffene, entlassene Gewerkschafter aus Indien, wir haben das dann auch auf Video aufgenommen und dann online gestellt, Social Media, und dann sieht man die x Kommentare darunter von hey, mega toll, dass ihr uns hilft, und mega, so mega eine krasse Dankbarkeit auch, so, weil sie halt an einen Punkt kommen, wo sie eigentlich nicht weiterkommen, und dann sind wir halt wie unterstützend, solidarisch, dass wir da zusammenschauen, hey, was gibt es für Wege, dass ihr wie einen Schritt weiterkommt, genau, und sicher nicht, dass wir alleine sprechen gehen, sondern eben eng koordiniert mit den Betroffenen. So, jetzt habe ich einen Exkurs gemacht. Hast du noch Ergänzungen?
Vielleicht, um zu verstehen, gibt es große Unterschiede zwischen eurer Arbeit und deiner Arbeit von Publika oder schaffen wir einfach zusammen?
Ja, also unser Fokus ist halt wirklich, dass wir den langfristigen Kontakt auch mit den Bewegungen vor Ort aufbauen und ihre Anliegen direkt einbringen und dass wir uns auch mit Fällen beschäftigen, die hier vielleicht nicht ein großes Medienecho finden oder ja, die vielleicht auch nicht unbedingt dann politisch wie umsetzbar sind oder vielleicht eine Prozentverantwortungsinitiative. Sie interessieren sich auch mehr für Fälle, die dann wie das Anliegen der Initiative auch helfen umzusetzen oder eine breite Bevölkerung ansprechen oder das dann auch eben mit politischen Vorstößen oder Initiativen umsetzbar wäre. Und wir gehen dann eher eben, dass wir sie einladen und Druck auf die Konzerne ausüben. Ja.
Dann hast du so Zusammenarbeit, Public Eye. Ja, also kannst du doch noch ganz zu Kongo erzählen.
Ah ja, genau, und in diversen Fällen arbeiten wir auch mit Public Eye zusammen. Also, ich weiß nicht, oder wie viel soll ich jetzt davon?
Du kannst schon erzählen, oder? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber das kannst du auch nicht erzählen.
Genau, also im Moment arbeiten wir zusammen in einem Fall, der hat eigentlich auch Public Eye aufgerollt im Kongo, wo Glencore in der Schweiz eine hohe Strafe zahlen muss, sind es 150 Millionen Buße wegen Korruptionsvorwürfen. Und dass halt viel Geld dem Kongo eigentlich entgangen ist und Glencore dort viel zu wenig bezahlt hat. Und Public Eye ist wie er den Weg gegangen über diese Klage und hat das auch so ins Rollen gebracht. Und wir halten jetzt auch noch zu anderen Gruppierungen von dort Kontakt. Und die haben jetzt eine Deklaration geschrieben mit den Forderungen, dass halt Teile oder der gesamte Teil dieser Strafe an den Kongo geht, um dieses Geld zu investieren, eben zum Beispiel in Infrastruktur oder Gesundheit und Bildung, und das halt nicht einfach in der Schweiz bleibt. Genau. Das ist so ein Beispiel. Also es überschneidet sich oft auch und wir arbeiten auch oft zusammen und wir versuchen auch so ein bisschen einen anderen Fokus zu setzen.
Ja, die Frage ist ein bisschen ähnlich in dem Sinne, aber also ich nehme jetzt Public Eye mehr als also übergeordnet mit den großen Kampagnen oder macht mir auch, also man jetzt war ja eben das Syngenta March Against Syngenta Monsanto als Kampagne, aber macht ihr weniger so Kampagnenarbeit und mehr Pfeile bezogen? Oder?
Ja, wir sind natürlich viel kleiner auch als Public Eye und wir haben auch nicht wie so viele verschiedene Regionalgruppen, wie zum Beispiel Public Eye, aber wir machen auch Kampagnen, aber ja, so in einem kleineren Stil. Ich denke jetzt, der March Against Syngenta war auch etwas vom Größeren eigentlich.
Ja, dort, es kommt wirklich auf die Aktivistin drauf an, die Aktivistinnen sind eigentlich das Gesicht von Multiwatch, so, weil das Multiwatch sonst nur eine 40% Stelle, die ich hin habe. Und sonst, genau, wenn ich alleine wäre, würde eigentlich nichts passieren. Die Aktivistin, es kommt auf die Aktivistin drauf an, wie die Dynamik ist von Gruppen, was sie Interesse haben. Ist es eine Social-Media-Kampagne? Haben wir auch schon zu Wasser gemacht? Oder ist es wirklich so mit Demonstrationen, Protestaktionen? Und es ist dann immer auch ein bisschen unterschiedlich, wie es dann ausfällt und auch wie die Kontakte zum Süden sind. Die Idee jetzt bei der ganzen Syngenta-Kampagne hatten die Leute von extern das Gefühl, Multiwatch ist riesig. So, genau. Aber es waren auch dort, waren es irgendwie 7 Leute in der Gruppe, aber teilweise waren es halt so eine Vernetzung, oder dann hat Longomai, die Landwirtschaftskooperative Longomai, hat wie ihre Leute halt mobilisiert, Greenpeace hat dazu geholfen, halt durch die Vernetzung probieren wir halt auch ein bisschen mehr Durchschlagskraft zu erhalten. Also es hängt auch so ein bisschen auch von der Dynamik an. Und das ist auch, also ja, um ehrlich zu sein, bei der Syngenta-Kampagne, die lief mega gut auch in Basel und alle haben, man sagt ja auch immer, eine Kampagne ist erfolgreich, wenn man zu Hause am Morgentisch darüber spricht. So. Das war, glaube ich, in Basel wirklich auch der Fall, dass es wie ein Thema war im Alltag. Und dann ist es halt, die Gruppe hat dann irgendwann die Dynamik auch verloren, weil ja andere Familienverhältnisse, Kinder, Krankheit etc., andere Themen. Und dann auch der March Against Syngenta, ja, ich glaube, ein Höchstpunkt waren es dann vielleicht 3000 Leute. Und dann kam Corona, nach Corona gab es dann ein, zwei Demonstrationen, die vielleicht die 500, 300, 500 Leute waren schlussendlich. Also so, genau, das ist halt so, wie es dann läuft. Und unsere Aufgabe auch, Sarah ist auch im Vorstand von Multiwatch ist auch so Vorstand und Geschäftsstelle und eben auch die Aktivisten, die probieren auch diese Kontakte zu behalten, auch wenn irgendwann mal eine Kampagne fertig ist, weil die Leute leben immer noch dort und sehr wahrscheinlich hat sich auch nicht mega viel verändert, so genau, die Kontakte sind dann immer noch bei uns und dann geht es dann wieder vielleicht auch wieder aufwärts, wenn wieder neue Leute kommen, aktiv werden. So.
Darf ich nachhaken, also pflege die Kontakte zu diesen Basisorganisationen über die Kampagne hinaus, also dann müsstet ihr euch ja regelmäßig, das wäre dann vielleicht dein Job, oder?
Ja, es ist so, bei Syngenta haben wir zum Beispiel eine Person, die ist pensioniert, die hat jetzt zum Beispiel die engen Kontakte noch zu den Leuten zum Beispiel in Hawaii, auch über Social Media, und schreiben sich dann auch regelmäßig. Und andere Kontakte haben wir über Netzwerke, wir haben zum Beispiel TNI, Transnational Institute heißt das. Das ist auch so wie Denknetz eigentlich, aber international. Und da gibt es auch jedes Jahr wie ein Treffen in einer Stadt in Europa, wo eine Person von uns geht. Und dann auch zu solchen Netzwerken haben wir dann auch Kontakte zu den einzelnen Organisationen und Bewegungen. Es gibt Industrial zum Beispiel, das ist so die internationale Gewerkschaftsorganisation für in der Industrie und auch Minenarbeitende. Genau, so, also das ist so ein bisschen die Möglichkeit, weil sonst ist natürlich endlos, oder? Also, es gibt so viele Kämpfe und es gibt so viele Kontakte. Sonst, wir versuchen das eben auch über die Netzwerke zu machen. Auch der Kontakt zu Kongo sind wir einfach auf einem Chat. Da bekomme ich eigentlich täglich 10 Meldungen. Die kann ich nicht alle checken. Aber unser Prinzip ist eigentlich die Idee, dass wir zum Beispiel Aktivistinnen haben, die Interesse haben, zum Beispiel sich um diesen Chat zu kümmern, zu schauen, hey, gibt es konkret etwas zu Glencore? Kongo, Glencore, das ist halt das große Thema mit den Minen. Und dann, wenn es etwas gibt, dass man sich da zum Beispiel meldet und aktiv wird, wenn wir das Gefühl haben, hey, muss man unbedingt etwas machen. Oder eben, wenn Leute auf uns zukommen. So. Das können auch externe Leute sein, so. die Kontakte haben. Wir haben auch eng mit Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien gearbeitet und haben genau dort, der Sekretär dort hat dann mega viel Kontakte auch. So, er war vorher auch im Vorstand, so, aber jetzt nicht mehr, aber sind wir noch da und hat die Kontakte. Habt ihr irgendwie Erfahrungen, Kampagnen, Konzerne, Themen, die euch interessiert haben oder wo ihr so in letzter Zeit gedacht habt, fand ich empörend oder interessant oder sonstige Fragen?
Mich hätte vielleicht interessiert, was sind eure Kriterien, um aktiv zu werden? Also du hast gerade gesagt, es gibt so viele Kämpfe und so viele Themen, quasi, wo man sich wahrscheinlich engagieren könnte. Also was ist für euch der Threshold, an dem ihr aktiv werden?
Ja, ich würde sicher sagen, die betroffenen Menschen, die uns kontaktieren, dass wir dort irgendwo eine gleiche Basis haben, auf eine Art, sodass wir nicht irgendwie eben gewisse Normen zu Antirassismus oder Antisexismus sowieso, das sollte eigentlich wie vorhanden sein, so finde ich, sodass wir da irgendwie zusammenarbeiten können. So. Dann muss auch irgendwie ein gewisses Vertrauen entstehen, oder manchmal ist es halt wie schwierig. Bei Hawaii, bei den Aktivistinnen aus Kauai, haben wir auch erst ein Ziel getroffen, es war eine gewisse Unsicherheit, wie sind das vielleicht konservative Rechte, Politiker so, genau, er war ein Demokrat, aber das heißt ja noch nichts so. Und von dem her, das ist vielleicht so manchmal die Abschätzung, oder was wir jetzt haben in Kolumbien mit der Nestle-Gewerkschaft Sinal Trenal, wo wir eben auch schon beim Nestle-Tribunal zusammengearbeitet haben, die haben sich jetzt irgendwie gespalten. Aber da geht es, inhaltlich sind die, glaube ich, immer noch beide Gewerkschaften in Ordnung, aber sie bekämpfen sich, sehr wahrscheinlich sind es personelle Entscheidungen, also personelle Dinge oder zwischenmenschliche Dinge, die sich der Spaltung geführt haben. Und da haben wir auch gesagt, hey, es ist schwierig, die eine Gewerkschaft zu unterstützen, weil das dann spielt die, also wird die Geschäftsleitung von Nestle dort euch gegeneinander ausspielen. So, also es sind so Kriterien.